wir sind Teil von was Größerem. Es geht nicht mehr nur um unsere eigene Leistung, sondern wir tun es für uns, für unsere Trainer, für unsere Teamkollegen, Familien und halt für Deutschland. Und das ist halt sehr schön, wenn man Teil was Größerem sein kann.
Auf einmal sind wir im Juni. Es sind keine 2 Monate mehr bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Unser Outfit ist released. Die ersten Nominierungen sind raus. Die letzten Qualifikationen trudeln so langsam ein. Über diese aufregende Zeit auf der Road to Paris sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Herzlich willkommen im Team Deutschland Podcast. Bevor wir starten, möchten wir uns auch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird wie immer unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und ich freue mich sehr auf die heutige Episode, denn gemeinsam reisen wir in den Südpazifik. Wir besuchen Tahiti. Zumindest sprechen wir mit 2 Gästen, die bereits da waren. Auf Tahiti finden nämlich die Surfwettbewerbe statt. Und wir haben unsere beiden deutschen Surferinnen am Start, Camilla Kemp und Tim Elter. Wir haben hier im Podcast ja schon viel über die Road to Paris gesprochen und insbesondere über die Qualifikation für Paris oder Tahiti oder Marseille. Jetzt wurden am 14. Mai die ersten Athletinnen auch offiziell vom DOSB für das Team Deutschland nominiert. Tim und Camilla gehören zu diesen Nominierten. Das heißt, die beiden sind nach ihrer erfolgreichen Quali, über die wir hier im Podcast natürlich auch sprechen, jetzt auch sicher auf Tahiti für Team Deutschland dabei. Den Podcast mit den beiden haben wir aber schon ein paar Tage vor der Nominierung aufgenommen. So viel nur zur Info. In den letzten Episoden hat sich ja hier so ein wenig ein Gäste-Duo-Konzept eingeschlichen, sag ich mal. Wir hatten Geschwister, Teammitglieder und jetzt kommen 2 SurferInnen. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch mehr Duos. Schreibt uns mal via Instagram oder per Mail euer Feedback. Findet ihr das gut mit 2 Gästen, weil man vielleicht mehr mitbekommt? Oder sollen wir uns lieber auf einen Gast konzentrieren? Eure Meinung interessiert uns, schreibt uns gerne. Heute auf jeden Fall mit Camilla und Tim und ich sag's euch, wie es ist. Irgendwie habe ich nach dem Gespräch das Gefühl gehabt, dass wir da auf Tahiti eine große positive Überraschung für Team Deutschland erleben könnten. Aber hört selbst, los geht's. Camilla und Tim, schön, dass ihr da seid. Ich bin richtig froh. Ich habe ganz, ganz viele Fragen zu Tahiti natürlich. Ihr wart nämlich schon da. Bin ich super happy, dass ich mit euch sprechen kann. Aber ich würde gerne erstmal mit euch zurückblicken auf eine super spannende Qualifikation, die ihr hinter euch habt, glaube ich. Eine super spannende Zeit in Puerto Rico Anfang März diesen Jahres. Ja, vielleicht steigen wir direkt mal ein. Camilla, was war los in Puerto Rico? Nimm uns mal bitte mit.
Ja, es war eigentlich ist das perfect scenario, wirklich. Von meiner Perspektive ist es irgendwie alles so ein bisschen passiert und ich und Tim sind da irgendwie zusammen ein bisschen durchgerutscht. Aber es war ein super schöner Moment, auf jeden Fall ein Moment, der für mich für immer bleiben wird, diese Olympia-Quali. Und dann es auch noch zusammen mit Tim zu machen, ist einfach, ja, ich glaube, wir haben für die deutsche Surfszene auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geschichte geschrieben. Deswegen super happy, dass wir das zusammen machen können.
Geschichte geschrieben im wahrsten Sinne des Wortes. Surfen ist noch nicht so lange dabei bei den Olympischen Spielen, aber du bist die erste deutsche Frau für Team Deutschland bei den Olympischen Spielen beim Surfen. Und Tim, du bist überhaupt erst dann der 3. Teilnehmer für Deutschland. Das ist auch noch historisch. Bei dir hat aber auch, glaube ich, nicht jeder damit gerechnet, so mit dem Contest. Wir gehen gleich rein bei dir, aber lass uns mal kurz bei Camilla bleiben. Camilla, kannst du mal mit uns mitnehmen auf deinen Contest? Wie liefen die Heats? Für alle, die es nicht wissen. Ich habe versucht, mich ein bisschen einzulesen. Ich kann das eben nur vorschreiben, sozusagen, das mal nachzumachen. Lest euch mal ein bisschen ein beim Surfen, schaut euch ein paar Videos an. Dann weiß man, die Heats sind sozusagen die Läufe, die ihr habt bei einem Contest, wenn ich das jetzt mal so laienhaft sagen darf. Und du bist da ganz gut durchgekommen eigentlich.
Ja, bei der ISA World Surf Association, das ist unsere Olympia-Quali. Das ist ein Event, was etwas anders funktioniert als eigentlich alle anderen Wettkämpfe. Und zwar hat man sozusagen 2 Leben. Man kann einem entweder durch die Main Round bis ins Finale sich durchsurfen oder eben durch die Rapid Charge. Und man kann genauso gleich bis ins Finale sich surfen. Man surft aber doppelt so viele Heats, also doppelt so viele Läufe. Bei mir war es so, dass ich mich um ein Heat nicht über die Main Round qualifizieren konnte. An dem Tag habe ich eben in der Main Round verloren und die anderen beiden Mädchen, die in meinem Heat weitergekommen sind, hatten sich da qualifiziert und natürlich war das natürlich sehr krass emotional. Vieles mir durch den Kopf gelaufen, da das um so kurz oder so um eine Welle das sozusagen zu verpassen. Aber ich wusste, ich habe noch eine Chance und es hat sich wirklich greifbar angefühlt, nachdem ich verloren habe, was eigentlich komisch ist. Aber genau, und dann haben wir angefangen, wirklich dran zu glauben und ich habe es in den Augen von meinem Team einfach gesehen, dass die Hoffnung und ja diese Expectations einfach da waren. Und am nächsten Tag, ich habe wirklich gar nicht geschlafen, ich konnte nichts essen. Es war richtig emotional, ganz, ganz viel ist einfach durch den Kopf gekommen und durch diese wichtige Runde durch. Und dann haben sich wirklich die Puzzleteile so gelegt, dass ich mich genau nach dieser Runde schon qualifiziert habe. Und es war einfach ein wunderschönes Gefühl, auch mit dem ganzen Team das zu feiern und das so zu erleben auch.
War das vorher in deinem Kopf dieses History-Making, Geschichte schreiben, oder war das eher dein persönliches Ziel? Du hast eine längere Reise hinter dir. So, was war für dich der Moment, als du realisiert hast, ich hab's? War es direkt der Moment, oh, ich habe Geschichte geschrieben, oder nein, ich hab's, es hat sich alles gelohnt, was ich investiert habe?
Ich glaube, es hat ganz schön lange gedauert, bis ich das überhaupt alles realisieren konnte. Ich war ja dann noch weiterhin im Contest, das heißt, ich musste weiterhin noch surfen. Nachdem ich mich qualifiziert habe, habe ich sozusagen eben mich nochmal weiter konzentrieren müssen, und um für mein Team einfach so viele Punkte wie möglich zu holen. Und ja, es war ein komisches Gefühl. Ich glaube, Tim hat wahrscheinlich dasselbe gespürt. Also nachdem wir uns qualifiziert haben und man versteht nicht so wirklich, was passiert, und erst nachher kommt dann wirklich dieser News-Faktor und es kommt einfach so viel, was man für sich selbst, aber auch für die ganze Surfwelt, glaube ich, geschaffen hat. Und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl für mich, nachdem Leon sich letzten Olympic Cycle qualifiziert hat und uns so ein bisschen die Türen geöffnet hat, glaube ich, war für mich einfach direkt auch das Ziel dabei, dass ich eben für die nächste Generation Mädels da auch ein bisschen so eine Plattform schaffe und zeige, dass es eben möglich ist, dass wir deutschen Surfer uns eben auch für Olympia qualifizieren können.
Und das war ja nur der erste Step. Du hast die Quali geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Medienecho, Wahnsinn. Hatte ich auch nicht mitgerechnet danach. Ich habe den Livestream verfolgt und dachte so, okay, jetzt machen wir mal einen Post auf Team Deutschland, mal gucken, was passiert so. Aber nein, das Medienecho war riesig gefühlt. Super geil. Das hat mich mega gefreut für dich, für euch. Tim, bei dir, du hast ein paar extra Runden, glaube ich, gedreht im Rapid Charge, eine etwas längere Quali gehabt. Und ich habe mir sagen lassen, du hast sogar, es war so 2, 3, 4 Monate vorher gar nicht klar, dass du dabei bist. Du bist sogar erst noch kurzfristig reingerutscht, ne? Kannst du das mal mitnehmen?
Ja, meine Vorgeschichte war so, ich war wieder als Ersatzmann eingeplant für diese WM. Trotzdem war ich bei den Trainingslagern dabei und kannte die Welle und den Ort schon recht gut. Und dann kurz vor Weihnachten wurde mir mitgeteilt, dass sich einer meiner Teamkollegen, der im Team war, leider verletzt hat, woraufhin ich reingerutscht bin, sehr kurzfristig. Ab da hatte ich dann nur noch 2 Monate Zeit und habe halt wirklich so hart trainiert, wie es ging, besonders körperlich, weil mir das auch eine geistige Stärke gibt. Und dann habe ich 6 Kilo aufgebaut in 2 Monaten, also 6 Kilo Muskelmasse. Und bin schon erstmal sehr dankbar und auch sehr selbstbewusst in diesen Contest gegangen. Dass das am Ende das Outcome ist, hätte ich glaube ich nicht geglaubt, wenn man es mir im Vorhinein gesagt hätte. Aber es war definitiv mein Ziel. Aber halt es war schwierig. So ein bisschen so ein unglaubwürdiges Ziel. Ich hätte eher gedacht, dass ich mich 2028 oder 2032 qualifizieren werde und nicht jetzt schon. Aber es war dann so, dass ich in den ersten Runden so ein Momentum aufgebaut habe und ein Selbstbewusstsein. Und dann war es ähnlich wie bei Camilla. Sie ist ein Heat vor der Quali aus der Main Round raus. Ich bin 2 Heats vor der Quali aus der Main Round raus. Und dann waren es auf einmal 4 Heats. Will heißen, bei mir war es dann so ein richtiges Setback, so wow, okay, jetzt bin ich wirklich, wirklich wieder weit davon entfernt. Und dann hatte ich diesen einen Heat, den mein Mindset sehr gestärkt hat. Und das war gegen den amtierenden Weltmeister Felipe Toledo und einen sehr guten Portugiesen Frederico Moraes. Und da bin ich durchgekommen. Und dann war ich so, okay, wenn ich das schaffe, kann ich alles schaffen. Und dann bin ich so nochmal 2 Tage weiter gesurft. Und dann am Tag der Quali war es ähnlich wie bei Camilla. Ich konnte nichts essen, ich hatte keinen Appetit, ich konnte nichts trinken. Sehr nervös, sehr hoher Stressfaktor. Und dann am Ende hat es doch geklappt. Und ich glaube, ich bin durchs Gleiche gegangen wie Camilla, halt einfach nur 24 Stunden danach. Und wir verstehen uns in dem Sinne so gut, weil wir halt genau wissen, was beim anderen abgeht. Und es war definitiv auch ein Push von Camilla zu sehen, so wow, sie ist schon drin, ich muss noch, ich will mit ihr dahin, ich will mit ihr zur Olympiade und nicht in dem Sinne sie allein lassen oder jetzt so kurz vom Ziel scheitern. Deswegen, ja, das war auch nochmal ein Faktor, der mich sehr gepusht hat. Und natürlich der Support vom Team. Also wir sind eine sehr starke Einheit, wir sind wie eine Familie, wir verbringen mehr Zeit mit unseren Teamkollegen und Trainern als mit unserer richtigen Familie. Und wir beschützen uns sehr. Wir sind eine Einheit, die uns sehr beschützen, auch emotional. Und das ist was, was die anderen Teams fürchten bei den Weltmeisterschaften. Deutschland ist jetzt Weltrangliste 6. Für ein Meer ohne Ozean in der Surfwelt ist das enorm. Und ich glaube auch, dass wir zukünftig noch weiter hochklettern können in den Rankings und hoffentlich bald eine Medaille kriegen.
Du hast das im Surf-Talk-Podcast bei den Kollegen schon ausführlich nochmal erzählt. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Bei dir war es auch noch eine wilde Rechengeschichte irgendwie, ne? Auf dem Wasser mit deinen Kollegen da und so. Kann ich nicht komplett nachvollziehen, weil ich es nicht verstanden habe. Aber wer da mal reinhören will, Surf-Talk-Podcast kann ich nur empfehlen. Mit dir die letzte Episode. Camilla, Tim hat das gerade angesprochen, das Team. Man hat so ein paar Bilder gesehen von der ISA und auch auf euren Kanälen. Crazy, wie ihr euch umarmt habt. Dann gab es da diese geile Mole, man kam raus, da stand dann schon das Team. Wie war das generell mit dem Team in Puerto Rico? Und klar, auch dann das Rauskommen, das Gefühl, man kriegt dann direkt das Ticket, glaube ich, in die Hand. Ne? Was war da los?
Ja, es war wunderschön. Ich glaube, eigentlich in unserer Sportart ist es nicht, das ist nicht was Normales, weil es ist ja eine individuelle Sportart. Und dass wir wirklich so ein schönes Team, so schöne Team-Vibes haben und auch irgendwie wirklich füreinander ziehen und füreinander sich einsetzen, ist einfach wunderschön. Und ich glaube, wir beide haben das gespürt, dass wir nicht alleine da für uns surfen, sondern wirklich für das ganze Team und für Deutschland. Und es war einfach, glaube ich, auch eben der Faktor, dass wir dann am Ende nochmal diese Kraft aus uns rausgezogen haben und dass wir es wirklich geschafft haben. Also es ist wirklich super schönes Team und einfach wirklich wie eine kleine Familie und wir halten zusammen und diesmal gehen ich und Tim nach Paris, nach Tahiti, aber wir nehmen auf jeden Fall alle von unseren Teammates mit.
Es ist krass, dieses Gefühl, dieses Schicksal, was ihr jetzt sozusagen zusammen teilt, irgendwie das euch zusammenschweißt, ne? Also was Tim auch sagte, ihr habt beide jetzt das Gleiche geschafft, ihr wisst ungefähr, was im anderen vorgegangen sein muss, sowohl davor als auch dann in dem Moment. Wie schweißt das zusammen?
Ja, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr bonding, wenn man diese Erfahrung zusammen macht. Eine schöne Anekdote ist vielleicht auch noch, dass ich, als Camilla qualifiziert hatte, war ich gerade im Wasser. Und als ich rauskam, war es halt Doppelboom, weil ich habe es nochmal weitergeschafft und sie hatte sich gerade qualifiziert. Also kam sie mir entgegen mit ihrem Ticket und wir waren so alle so, was? So, wow, es wird real. Und bei mir war es genauso. Als ich aus dem Wasser kam, war Camilla gar nicht da, weil sie gerade im Wasser war, direkt nach mir. Und dann, als sie rauskam, ging es wieder voll ab. Und das war auch nochmal recht, recht lustig, weil sie war ja noch im Wettkampf. Ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, es stärkt einen einfach unheimlich. Also als Sportler und halt auch einfach emotional und dass wir den Weg jetzt zusammen gehen können. Ich habe es Camilla gestern nochmal gesagt, es ist so gut, dass wir im gleichen Boot sitzen, wortwörtlich dann auch auf Tahiti. Und sich da einer nicht alleine gelassen fühlt. Und was Camilla auch vorhin meinte, wir sind Teil von was Größerem. Es geht nicht mehr nur um unsere eigene Leistung, sondern wir tun es für uns, für unsere Trainer, für unsere Teamkollegen, Familien und halt für Deutschland. Und das ist halt sehr schön, wenn man Teil was Größerem sein kann.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und auch für den Surfsport in Deutschland. Man darf verraten, ihr beide habt gute Voraussetzungen vom Wohnort oder von eurer Herkunft her sozusagen. Tim, ich glaube, du bist heimisch auf Fuerteventura und Camilla, du eigentlich in Portugal. Ihr habt das schon erwähnt, Deutschland ist jetzt nicht das Wassersportland, wo man sagt, boah, wir haben zwar gute Segler und auch ein paar gute Surfer, Windsurfer und so weiter, aber ist jetzt nicht der Standort, wo man sagt, Wellenreiten, Surfen ist number one Sportart. Also ist das, was ihr da geschafft habt, vielleicht noch mehr Meaning. Und ich glaube, es ist jetzt auch so ein bisschen, viele kennen den Eisbach in München, so, ne? Aber ich glaube, in München ist jetzt auch noch eine andere Welle angedacht. Könnt ihr da mal erzählen, warum ist das so wichtig für den Surfsport in Deutschland?
Ja, ich glaube, wie alle anderen Sportarten in Deutschland haben alle Athleten Struktur und haben eben ihre Sportstätte, ihre Organisation etc. Alles, was man so braucht, um Profisportler zu sein. Und wir, dadurch, dass wir natürlich so abhängig von Wind und Wellen sind, sind wir eben überall auf der Welt und wir haben nie so wirklich so einen fixen Ort, wo wir einfach mal einen Monat sein können und trainieren können. Und das ist natürlich auch sehr hart, als Sportler da so durchzugehen. Und das wird sich jetzt hoffentlich bald ändern. Und zwar wird der erste Surfpool in Deutschland gebaut. Und es ist ein mega großes Projekt, Surftown Munich, in der Nähe vom Flughafen. Und und hoffentlich bringt uns das eben diese Struktur, die wir brauchen, um unsere Sportart auch wirklich professionell auszuspielen. Und es ist ein mega Projekt. Es gibt uns einfach ganz, ganz viele Trainingsmöglichkeiten, ganz viele verschiedene Wellen, die man darauf surfen kann. Und auch nochmal so eine Homebase in Deutschland.
Und was auch dazu gehört natürlich, um den Sport bekannter zu machen, ist ihr als Vorbild sozusagen, ihr geht da voll in die Rolle rein, das finde ich total beeindruckend. Nach Puerto Rico ging dann, glaube ich, so ein kleiner Medienmarathon direkt los. Ne? Camilla, du warst dann bei Stern TV so als Riesenauftritt, aber es sind super viele Sachen, glaube ich, angekommen. Nicht zuletzt so eine Podcast-Anfrage von Team Deutschland und viele andere Podcasts. Was war da los? Was ist passiert nach Puerto Rico?
Wir waren geschockt. Wir sind so ein bisschen ins offene Feuer gerannt und wussten gar nicht, was überhaupt abgeht. Wir waren noch voll in der Euphorie von der Qualifikation. Und Leon Glatzer, unser Teamkollege, der eigentlich für uns diese Türen so geöffnet hat, sagt immer, ja, Leute, ihr wisst gar nicht, was alles noch auf euch zukommt und wie heftig das alles wird und was ihr alles für Erfahrungen machen werdet. Aber wegen der Presse, es war schon ein Schock. So, Camilla lief dann abends in der Tagesschau. Noch bevor ich mich qualifiziert hatte, dann war es bei mir so, dass die Anfragen halt einfach von allen Seiten reinkamen und ich konnte die erste Woche konnte ich einfach nicht. Ich musste ich wollte erstmal mit all meinen geliebten Menschen und Wesen telefonieren und die News teilen und diese Freude teilen. Und erst danach habe ich mich an die Arbeit begeben, die sich ja bis jetzt immer noch zieht. Also der Pressefaktor ist enorm und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass nach der ersten Pressewelle die zweite kam, die auf der ersten basiert war. Und so geht's immer weiter. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, um das zu nutzen, weil für uns als Surfer diese großen Plattformen zu haben, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise sind wir ja fast ausschließlich nur in surfrelevanten Medien. Und Olympia ist eigentlich das einzige Event in unserer Sportart, wo es darüber hinausgeht. Und das ist für uns was Neues, was Spannendes, aber halt auch was sehr Gutes.
Und dann seid ihr, ich weiß gar nicht, so 10, 12 Tage später, ihr wart in Deutschland zwischendurch und so, und dann seid ihr irgendwann tatsächlich das erste Mal schon aufgebrochen, ich glaube mit kleinem Team, nach Tahiti. Ist das korrekt?
Genau. Wir sind vor 3 Tagen, glaube ich, zurückgekommen, sind noch ein bisschen jetlagged. Aber ja, wir waren 2 Wochen auf Tahiti mit unserem Team, mit Martin Walz, Didier Pité, unser Head Coach, und Marie, unsere Physiotherapeutin. Und es war super, super viel Training und einfach wirklich wichtig, mal diese schwierige Welle und kräftige Welle kennenzulernen. Ich glaube, gerade bei mir, direkt nach der Olympia-Quali kam dann schon so dieses Monster Tahiti. Das ist eine super große Welle und sehr, sehr starke Welle. Es ist einer der stärksten Wellen der Welt. Und es erfordert auf jeden Fall nochmal ganz, ganz viel Training und nochmal eine andere Vorbereitung als eigentlich für so normale und andere Wettkämpfe. Und für mich war es einfach super wichtig, da sich mal so reinzufühlen, das mal auszutesten. Wir hatten jetzt nicht die größten Wellen, die es dort geben kann. Aber wir hatten auf jeden Fall immer jeden Tag Wellen und haben super viel trainiert. Und es war, glaube ich, gerade für mich sehr wichtig, auch diese Angst ein bisschen zu verlieren Und ja, ich glaube, Tim kann da auch noch mal mehr über die Welle erzählen. Die ist auf jeden Fall super spannend und ich glaube, es macht unseren Sport noch mal ein bisschen spannender auf Olympia und auf dieser Big Stage.
Ja, Tim, nimm uns mal mit. Warum ist es so wichtig, eine Welle zu kennen? Wellen sind unterschiedlich, glaube ich. Für einen Laien wahrscheinlich erstmal nicht, aber für euch auf jeden Fall. Die Welle auf Tahiti ist riesengroß. Respekt, man hört ständig Respekt, so, ne? Irgendwie alle haben Respekt vor der Welle. Nimm uns mal mit, was macht die Welle auf Tahiti aus?
Also erstmal, genau, alle Wellen sind anders. Und was die Wellen und die Art der Welle und die Kraft der Welle auch verändert, ist der Untergrund. Es gibt Wellen, die auf Sand brechen, der kann weich oder hart sein, wie zum Beispiel in Südfrankreich. Dann gibt's Wellen, die auf vulkanischem Riff laufen, dann gibt's Wellen, die auf Korallenriff laufen, dann gibt's künstliche Wellen. Das ist eine Welle, die auf Korallenriff läuft. Was halt recht gefährlich sein kann, wenn man das Riff berührt. Also wenn man aufs Riff fällt, sind halt Schürfwunden und größere Schnitte, die dann halt eventuell genäht werden müssen, schon sehr möglich. Und dadurch, dass die Welle über viele Tausende von Kilometern durch den Pazifik schiebt, durch sehr, sehr tiefes Wasser und dann auf eine sehr flache Riffplatte trifft, ist wie so eine Stufe, muss man sich das vorstellen, unter Wasser. Und das bremst die Energie aus. Und diese ganze Energie wird dann auf dieses Riff. Du musst dir vorstellen, der Ozean überschlägt sich. Und dann wirft die Welle diese Röhre, es ist eine linke Welle, es gibt rechte und linke Wellen, wirft eine Röhre und die Welle ist auch recht kurz und sehr intens. Will heißen, der Contest wird sich im Optimalfall ausschließlich darauf reduzieren, dass man einen Takeoff macht, also quasi aufsteht und eine linke Welle durch eine Tube, eine Röhre durchsurft und dann zwischen den Booten, die im Channel, im Kanal der Welle sind, quasi wieder rausfährt. Das Risiko an der Welle, erstmal, sie kann sehr groß werden, sie ist sehr technisch, das Wasser ist sehr flach, also vielleicht unter der Welle ist es ungefähr brusttief, nicht viel mehr und es ist halt sehr viel Wucht, wie schon gesagt. Tatsächlich sind sehr, sehr krasse Verletzungen dort selten, aber halt Kopfverletzungen und Schürfwunden sind schon sehr üblich. Warum es wichtig ist, eine Welle gut kennenzulernen? Der Ozean und verschiedene Wellen haben halt sehr viele verschiedene Gesichter und das war auch bei uns für Puerto Rico einfach crucial. Wir haben insgesamt wahrscheinlich einen Monat dort verbracht vor der WM und somit waren wir, abgesehen von Puerto Rico, das Land, was am meisten dort trainiert hatte und die Welle am besten kannte. Und ich bin mir sicher, dass das auch einer der Faktoren war, weshalb wir es geschafft haben, zwei Athleten zu qualifizieren. Und jetzt für Teahupo ist es genauso. Wenn man die Welle besser kennt, kann man in diesen Drucksituationen von diesen 20, 30 Minuten Heats, von diesen Läufen, bessere Entscheidungen treffen und dann auch die richtigen Wellen rausnehmen, um da sein maximales Potenzial zu performen. Will heißen, beim Surfen kommt es nicht nur darauf an, dass man der technischste oder der beste Surfer ist, sondern dass man in dieser Zeitspanne sich die besten Wellen raussucht. Und das ist oft der Grund, weshalb man durch einen Lauf durchkommt oder nicht.
Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant, wenn man viel Zeit vor Ort verbringt, auch mit Locals irgendwie zu sein, zu sprechen, die auch die Welle nochmal kennen und dir den einen oder anderen Tipp vielleicht beibringen können, ne?
Ja, wir haben super viel gelernt jetzt auf den 2 Wochen. Wir waren wirklich ausschließlich mit Locals auch zusammen und unser Bootfahrer hat uns auch ganz schön viel beigebracht noch. Aber wir haben super viel Glück, dass unser Head Coach Didier auch so viel Experience auf dieser Welle hat. Der hat da schon Wettkämpfe gesurft. Er hat schon gegen die Weltbesten dort gesurft und auch in den größten Wellen. Deswegen, er war meistens auch auf dem Wasser mit uns drauf und hat uns dann auch den Peak gezeigt, also gezeigt, wo wir am besten die Welle nehmen müssen, wo die besten Wellen kommen. Und das ist da einfach super wichtig. Und ich glaube, wir haben da so ein bisschen fast so eine Home Advantage, kann ich fast sagen. Der Didi hat wirklich super viel Experience da und deswegen haben wir auf jeden Fall das beste Team bei unserer Seite.
Camilla, würdest du sagen, so eine Welle liegt dir? Ich habe jetzt verstanden, viel Tube, glaube ich, große Welle, starke Welle, viel Tube im Gegensatz zu einer Welle, wahrscheinlich die früher bricht oder so. Liegt dir sowas?
Ich würde sagen, insgesamt im Frauensurf ist das ein bisschen was Neues. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich muss mich sehr, sehr viel vorbereiten dafür. Und es war auch sehr schwer jetzt die ersten 2 Wochen auf Tahiti. Aber ich habe schon mir liegen schon so starke Wellen und größere Wellen. Ich glaube, dass für mich und Tim beide, dadurch, dass wir an Orten leben, wo es wirklich so große Wellen gibt, dass wir da so ein bisschen uns auskennen und auch wohlfühlen. Aber ja, für die Frauen, glaube ich, ist es insgesamt einfach eine riesen Herausforderung. Deswegen ist es einfach schön, dass ich dabei sein kann und dass ich mit den Besten der Welt mich auf so eine große und schwierige Welle trauen kann.
Kurze Werbung, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Der Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich werde nicht müde, den zu empfehlen. Heute mit einem wirklich besonderen Gast.
Also es ist halt immer noch so, dass meine linke Seite zeitweise auch taub wird. Das schränkt halt natürlich ein beim Rudern. Aber andererseits, wenn ich keine Einschränkung hätte, dann würde ich auch nicht in dem Vierer sitzen.
Ich habe es gesagt, ein ganz besonderer Gast. Warum? Katrin Marchand war nämlich schon als Ruderin bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 für das Team Deutschland am Start. Nach einem Schlaganfall vor knapp 3 Jahren startet die 33-Jährige jetzt in Paris bei ihren ersten Paralympischen Spielen. Egal ob Olympische oder Paralympische Spiele, Katrin hat es bisher in ihrer Ruderkarriere oft aufs Treppchen geschafft, Gold war aber noch nicht dabei. Der deutsche Mixed-Vierer hat jetzt aber gute Goldchancen. Wie sich das Team entwickelt hat, was Unterschiede zum olympischen Bereich sind und warum für sie entscheidend war, also für Katrin, den Schlaganfall nicht einfach zu akzeptieren, erzählt sie uns im Team Deutschland Paralympics Podcast. Also eine wirklich tolle Episode mit einer Ausnahmeathletin. Hört dort rein, auch das Team Deutschland Paralympics ist auf der Road to Paris. Auch da sind es keine 100 Tage mehr. Am 28. August geht es los in Paris. Der Podcast ist die perfekte Vorbereitung. Reinhören und abonnieren. Hier geht es jetzt weiter mit Camilla und Tim auf Tahiti sozusagen. Werbung Ende.
Tim, ist das eine Urban Legend oder vielleicht hast du sie auch selber ausgedacht? Du warst der jüngste Teilnehmer, hattest die längsten Arme, die längste Spannweite bei der Olympia-Quali. Stimmt das und ist das, wo ist das ein Vorteil und wo ist das ein Nachteil?
Ich bin sowohl der jüngste als auch der längste und der mit der größten Spannweite auf der Männerseite bei dieser Olympiade, im Surfen natürlich. Vorteile: Dadurch, dass man ja in die Welle rein paddelt, man muss sich das vorstellen, dass man auf dem Bauch auf dem Brett liegt, habe ich halt einfach mehr Körper im Wasser und ich kann mehr Kraft aufwenden, woraufhin ich schneller beschleunigen kann und auch einfach schneller werden kann im Anpaddeln, was bei so einer Welle, wo man erst recht spät quasi in der Röhre aufsteht, ein großer Vorteil ist.
Du hast aber mal gesagt, der schlauste Surfer kommt weiter, nicht der beste.
Richtig, der schlauste Surfer kommt weiter. Man würde jetzt meinen, es ist definitiv ein Contest, wo Erfahrung einem helfen kann. Was aber mir zum Beispiel auch in Puerto Rico sehr in die Karten gespielt hat, war, dass ich von meinen Gegnern sehr oft unterschätzt wurde. Einfach vom Alter, weil alle können gut surfen, aber ein erfahrener Surfer wird sich denken, okay, jetzt kommt hier dieser 20-Jährige, ich bin Mitte 30, der hat halb so viel Erfahrung wie ich, warum sollte er mich schlagen? Und es war, glaube ich, oft der X-Faktor, den Leute ein bisschen ausgelassen haben, dass ich für mein Alter ein recht reifes Mindset habe. Und ich glaube auch, dass mir das bei der Olympiade, bei diesem Event auch wieder helfen kann. Weil ich bin der Jüngste, ich bin quasi der Underdog, wie es so schön hieß bei der ISA. Und mit meinen rein körperlichen Voraussetzungen und meiner Confidence in dieser Welle, glaube ich, habe ich eine recht gute Chance. Ich bin auf den Kanaren aufgewachsen, wo die Wellen sehr kraftvoll sein können, vor allem im Winter. Dort gibt es auch ein ähnliches Event, ähnliche Welle wie Teahupo, wo ich mit 18 schon mal ein Finale gemacht habe und mich so ein bisschen meinen Namen ins europäische Tube Surfen gebracht habe. Deswegen ist es eine Welle, wo ich mich sehr freue, dort zu surfen. Und ich bin definitiv ein Sportler, der auch unter Adrenalin nochmal besser performt. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass eine Medaille drin ist.
Oh, direkt eine Ansage. Da hatte ich mir hinten raus noch eine Frage aufgespart, die haue ich nachher noch raus. Aber lass uns erstmal nochmal zum Rest der Road to, wir haben ja eigentlich Road to Paris, sagen wir immer, bei euch ist ja eher Road to Tahiti. Was erwartet euch jetzt noch die nächsten Wochen, die nächsten Monate? Wir können ja mal sagen, wir nehmen auf am 24. April. In etwa 3 Wochen werdet ihr offiziell nochmal nominiert. Seid ihr in der ersten Nominierungsrunde mit ein paar anderen Sportarten. Aber was erwartet euch jetzt noch so auf eurer Road to Tahiti sportlich, an Auftritten vielleicht auch? Wie sieht euer Training aus? Wann seid ihr wieder auf Tahiti?
Ja, wir sind jetzt erstmal kurz in München unterwegs. Noch ein bisschen Pressesachen und einfach auch super viel Training am OSP und mit unserem Coach Martin. Wir machen auch ganz schön viel Apnoe-Training jetzt die nächsten Tage. Es ist auch super wichtig, dass wir eben uns sicher fühlen unter Wasser, dass wir lang genug die Luft anhalten können. Ja, das gibt einfach nochmal Sicherheit auf so einer großen und schwierigen Welle wie Teahupo. Und dann geht's auch bald schon wieder nochmal zum zweiten Trainingslager wieder auf Tahiti. Und da werden wir dann auch nochmal 2 Wochen dort sein, nochmal alles ausprobieren. Wir müssen auch ganz viele Boards testen. Es gibt ja auch verschiedene Boards für eben verschiedene Konditionen. In dem Fall, dadurch, dass es eine größere Welle ist, benutzt man etwas größere Boards auch mit etwas mehr, ja, wie sagt man, etwas mehr Fleisch.
Etwas mehr Auftrieb.
ein bisschen mehr Auftrieb, die einem einfach mehr Stabilität geben und Sicherheit. Das heißt, das ist eine Welle, die wirklich alles, was man machen kann, um sich sicher zu fühlen und ja, da sich vorbereitet fühlen, ist einfach das, was einem am Ende dann den Unterschied zwischen eben einer Medaille oder einem frühen Ausscheiden ausmacht. Und deswegen ist es super cool, dass wir so viel Support auch haben und mit unserem Team da nochmal hinfliegen und das alles nochmal auschecken.
Neben dem Sport, Camilla, was macht denn das Leben, das Life so auf Tahiti für dich aus? Wie ist es da? Wie können uns viele Leute, viele Fans werden so nach Paris kommen und das supporten? Wahrscheinlich die wenigsten nach Tahiti. Wir sind trotzdem natürlich dabei und verfolgen alles. Aber nimm uns mal mit, wie ist denn das Leben da? Wie können wir uns das vorstellen?
Es ist wunderschön. Also es ist eine wunderschöne Landscape, die es da gibt. Das ist wirklich ein simples Leben. Eigentlich perfektes Surferleben, was man sich so vorstellen kann. Wir fahren eigentlich wirklich den ganzen Tag mit dem Boot von einem Spot zum anderen und ja, surfen die schönsten Wellen. Das Wasser ist super klar, man kann alles sehen. Es ist wirklich eine wunderschöne Landschaft und ich glaube, es zeigt deswegen auch nochmal das Schönste von unserer Sportart.
Die Leute dort sind so nett, so willkommensheißend. Ich war noch nie an einem Ort, wo die Leute einen mit einem Lächeln empfangen und auch das Leben dort scheint sehr unbeschwert. Also alles ist langsam. Nichts wird mal schnell gemacht. Selbst der Verkehr ist langsam auf dieser Landstraße. Es ist einfach so ein Vibe, der Unbeschwertheit vermittelt und das einfach alles irgendwie, alles zeigt die schöne Seite im Leben. Und das ist so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch und wie Camilla auch schon meinte, es verkörpert so diese perfekte Surf-Destination.
Es klingt traumhaft. Ich stelle es mir wirklich vor wie so eine Südseeinsel. Ich war mal im Golf von Mexiko auf so einer kleinen Insel, aber das ist, glaube ich, nur im entferntesten, also wer da schon mal war, damit vergleichbar, weil es nochmal so am ganz anderen Ende der Welt ist, auch exotisch teilweise, glaube ich, ne? Also richtig, richtig schön. Ich hoffe, dass das auch transportiert werden kann durch die Fernsehbilder für die nicht dabei sein können. Ich habe mich hier intern bei uns schon mehrere Male gemeldet, dass ich gerne dabei sein würde auf Tahiti, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ich darf nach Paris. Wenn wir nochmal über Paris reden, beziehungsweise Paris steht dann ja übergreifend für Olympische Spiele, was euch das bedeutet für Surfen bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, das haben wir schon besprochen. Generell Olympische Spiele, habt ihr da Erfahrungen, Erinnerungen dran? Ich habe Leon jetzt mehrere Male genannt, Leon Glatzer, der in Tokio dabei war. Vielleicht auch darüber hinaus andere Sportarten. Was sind so olympische Momente, die ihr im Kopf habt, die ihr immer im Kopf habt, wenn ihr an olympische Spiele denkt?
Also für mich, ich habe das schon immer gesagt und das war schon immer mein Traum, wirklich. Also ich finde es so cool mit der Einkleidung. Das war direkt ein Moment, an dem ich so gedacht habe, so wow, so da will ich auch durchgehen, durch diese ganzen Klamotten und ja, mir so meine Sachen aussuchen und irgendwie eben dieses Gefühl haben, dass man zu was viel Größerem gehört als nur eben unsere Sportart. Und ich glaube, auch nochmal einfach Leute von anderen Sportarten kennenzulernen, da sich auszutauschen. Ich glaube, das ist so dieses olympische Feeling und das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und hoffentlich haben wir eben dann auch nochmal ein paar Tage in Paris, dass wir eben nochmal ein bisschen zuschauen können und auch nochmal uns in anderen Sportarten einfach ja, rumgucken und uns ein bisschen mit anderen Sportlern austauschen, die eben vielleicht ein ganz anderes Leben leben, aber mit dieser selben Essenz. Und deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall spannend und eben nochmal was ganz anderes als das, was wir bis jetzt erlebt haben.
Ihr seid herzlich willkommen im Olympischen Dorf, im Deutschen Haus, überall, wo dann die Party geht, hoffentlich auch. Tim, wie sieht's bei dir aus? Olympische Momente? Hast du irgendwas im Kopf?
Jetzt von anderen Athleten finde ich es jedes Mal sehr beeindruckend, wenn Usain Bolt läuft. Also das ist das, wo ich mir so denke, wow. Und dann, du hast ihn eben genannt, ich habe den Namen jetzt vergessen, der Gewichtestemmer.
Matthias Steiner.
Genau, die Geschichte finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann natürlich fand ich Leon Glatzers Teilnahme einfach der Hammer vor 4 Jahren.
Du musst nochmal eine Geschichte nochmal rausholen, bitte. Stimmt es, dass du als Leon sich qualifiziert hat, dir aufgeschrieben hast, das will ich auch, und dann irgendwie mit Leons Traum, der wahr geworden ist, dein Traum angefangen hat, auch mal zu Olympischen Spielen zu kommen?
Ja, genau. Also so, als Leon die Quali gesurft ist, war ich gerade in meinem Abi. Ich war sehr viel am Lernen und währenddessen habe ich immer wieder eingeschalten, um mir die Heats anzugucken von Leon und wie es, ich habe mir wirklich jeden Heat angeguckt von ihm. Ich konnte nur von zu Hause supporten, aber ich hatte durchgehend Gänsehaut. Und als er das geschafft hat, war ich so, okay, das ist möglich. Für ihn, für mich, für uns alle. Und wir arbeiten viel mit Manifestation und mit Manifestierung und mit Mantras. Und dann habe ich mir so einen Zettel genommen, so ein DIN A4-Blatt, und habe da drauf geschrieben, I will be an Olympian. Und das hing jetzt seit ein bisschen über 3 Jahren in meinem Zimmer auf Fuerteventura, wie auch in Frankreich, wo ich im Sommer lebe. Und ich habe sehr viel manifestiert über die Jahre, besonders in der Woche, wo ich mich qualifiziert habe. Ich glaube, für Leon war es so ein bisschen so, als würde ich jetzt seinen Traum und seinen Erfolg weiterleben, als ich mich qualifiziert habe. Ich bin sehr dankbar, dass er das geschafft hat und dass er mir auch so diesen Weg gezeigt hat, weil Leon ist deutlich älter als ich und hat so ein bisschen das letzte Jahr die Rolle des älteren Bruders eingenommen. Und das hat mich sehr gepusht.
Voll schön eigentlich, da sind wir wieder bei diesem Schicksal und bei diesem Circle irgendwie, ne? Leon war irgendwie Vorbild für dich, vielleicht auch für dich, Camilla, und hat euch gepusht und irgendwie auch inspiriert, und jetzt habt ihr das geschafft und vielleicht könnt ihr in 2, 3, 4 Jahren wieder jemandem das weitergeben, oder ihr macht es selber erstmal weiter, das wäre natürlich auch voll schön. Was steht denn jetzt auf deinem Zettel? Du hast es vorhin schon angedeutet, vielleicht auch abseits von der Medaille oder so, was steht auf eurem Zettel für Paris oder Tahiti?
Auf meinem Zettel steht jetzt, I will get gold. Ich kriege Gold.
Sehr geil. Camilla, was steht bei dir?
Ich habe keinen Zettel. Aber was ich mir definitiv immer aufschreibe, ist, ich möchte mein Bestes geben. Ich möchte das Beste rausholen für Deutschland. Und wenn das eine Medaille ist, dann würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, unsere Sportart ist eine Sportart, wo eben auch die Underdogs gewinnen können und sich Gold holen können und gegen die Weltmeister gewinnen können. Deswegen, ich glaube, alles ist möglich. Und ich und Tim sind super gut vorbereitet und werden auch jetzt wirklich diesen Weg hundertprozentig gehen und uns auch nur noch darauf konzentrieren. Und wir haben das beste Team hinter uns. Deswegen, ich glaube echt, dass alles möglich ist. Und das haben wir eben auch schon bei der Olympia-Quali gezeigt. Deswegen, ja, der Weg stoppt nicht hier, der fängt jetzt erst an.
Das ist eigentlich das Schlusswort. Super crazy. Ich finde es wirklich sehr inspirierend. Ihr gebt super viel rein. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Hat es sich schon auf diesem kleinen, großen Meilenstein Quali. Und ich bin mega gespannt, wenn wir euch auf Tahiti verfolgen, was da rauskommt. Aber feststeht, ey, mega viel Meaning steckt da drin und Leidenschaft und Vorbild. Und das wird, glaube ich, den Surfsport in Deutschland nochmal pushen, dass wir mit euch beiden da am Start sind. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Dankeschön.
Vielen Dank für eure Zeit, Paul, Camilla.
Das war's mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Bock auf die Road to Paris bekommen habt und vor allem auch in Paris vor Ort live dabei sein wollt, dann kann ich euch die Fanzone und das Deutsche Haus empfehlen. Die Fanzone ist der Place to be, der Treffpunkt für alle deutschen Fans in Paris. Aber nicht nur für die Fans, ihr könnt dort nämlich auch Athletinnen treffen. Alle Sportevents werden auf großen Screens übertragen. Es gibt ein Bühnenprogramm und diverse Aktivstationen. 3x3 Basketball, Skimboard, Tischtennis, Bouldern. Alles zum selber ausprobieren und mitmachen. Super familienfreundlich also. Und das Ganze findet statt im Stade Jean Bouin. Das ist zwischen dem Roland-Garros Tennispark und dem Parc de Princes, wo dann auch Fußball gespielt wird zum Beispiel. Und die beste Nachricht ist, ein Ticket für den ganzen Tag von morgens bis abends kostet nur 20 Euro. Also wirklich absolut erschwinglich. Und wir versuchen auch, ja, dass wirklich jeder, der will, da auch ein Ticket bekommt. Und wer dann noch Bock hat, der kommt auch noch ins Deutsche Haus. Das ist sozusagen der Hospitality-Bereich, direkt neben der Fanzone, auch in dem Stadion. Und da werden dann ja die ganze Nacht Medaillen gefeiert, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann so ein exklusiver und natürlich auch etwas kostspieligerer Ort, wo man dabei sein kann. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung. Und wer da auf einmal ja den Bundespräsidenten neben sich stehen hat oder irgendwelche Promis, die er so aus dem TV kennt, oder halt natürlich die Athletinnen, die gerade eine Goldmedaille geholt haben zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen unvergesslichen Abend haben. Und das verspreche ich euch, der oder die wird wiederkommen wollen ins Deutsche Haus. Also, schaut euch beides mal an, Fanzone und Deutsches Haus, da ist für jeden was dabei, www.teamdeutschland.de, einfach ganz oben im Header schauen, da kommt ihr dann direkt weiter zu den Tickets und zu weiteren Infos, und wir freuen uns dann, wenn wir euch in Paris treffen. Den Podcast werden wir auch in Paris aufnehmen, im Deutschen Haus. Wir hoffen einfach, diese Episode hat euch gefallen. Und wenn das so ist, abonniert uns in eurem Player, gebt uns 5 Sterne oder empfehlt uns weiter oder alles 3. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien @teamdeutschland oder ihr habt einen Gästewunsch, auch das gerne auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Einfach überall, wo ihr uns folgt und wo ihr uns erreicht. Außerdem hört den Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich weiß, sehr viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode auf der Road to Paris wieder dabei seid. Sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion und warte dann mit der nächsten Episode vom Team Deutschland Podcast auf euch.
Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.